Welcome back to another.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Puff. Willkommen, Walter.
Hi, Martin.
Es sieht so aus, als ob es dir gut geht.
Unser Thema ist so eines, bei dem man schon gut gestimmt sein sollte.
Ja, es ist ein sehr wichtiges Thema, das wir heute besprechen, und es sollte auch ein ermutigendes Thema sein.
Das hoffe ich doch.
Manchmal denken die Leute, dass wir negativ sind, aber das ist nicht unser Ziel.
Nein.
Wir wollen die Kirche erbauen. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, vielen Dank, dass wir wieder ein Gespräch führen können. Bitte erhelle auch jetzt unseren Verstand, segne unser Gespräch und lass deine Engel bei dieser wichtigen Sache um uns sein. In Jesu Namen, Amen.
Amen. Martin, wir machen also mit unserer Reihe nichts gegen die Wahrheit, sondern für die Wahrheit weiter. Und das Ziel dieser ganzen Bemühungen besteht darin, zu zeigen, ganz egal, wie negativ die Dinge aussehen mögen, Gott hat immer noch die Kontrolle.
Ja.
Und das andere Ziel ist, zu zeigen, dass man selbst vielleicht denkt, dass in einem bestimmten Bereich des Werkes alles falsch läuft, aber es gibt immer etwas, was in diesem bestimmten Bereich des Werkes immer noch richtig ist. Wenn wir es aus unserem menschlichen Blickwinkel betrachten, mögen wir verzweifeln. Wenn wir aber zurückblicken in die Vergangenheit, fangen wir an zu begreifen, was Gott hier tut. Man kann nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Auch wenn Entscheidungsträger sehr negative Dinge hereinbringen, dann lässt der Herr das zu, um ein Bewusstsein und eine Diskussion darüber zu schaffen. Und das befähigt jeden Einzelnen in diesem Einflussbereich, eine persönliche Entscheidung dafür oder dagegen zu treffen.
To make a personal decision for or against.
And it's das wirkt wie ein großes Sieb, das angewendet wird. Martin, lass mich noch einen Gedanken bringen. Wenn du ein großes Sieb anwenden und Dinge hereinbringen möchtest, die etwas verursachen, nein, sagen wir besser, du möchtest es zulassen, dass bestimmte Sachen hereinkommen, die eine Diskussion auslösen, sodass die Menschen anfangen, darüber nachzudenken, dann ist es nicht gut, das durch jemanden einzuführen, der keinerlei Einfluss hat. Es liegt doch auf der Hand, dass die Zielscheibe für die Einführung negativer Dinge immer höhere Führungsriegen sind, oder?
Ja.
Aber das macht nicht die ganze Leitung schlecht oder überflüssig.
Das ist sehr wichtig.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn wir sind so anfällig für Schubladendenken und unsere ganze Einrichtung wegen den Entscheidungen einer Handvoll Menschen zu verteufeln.
Ja, wie du schon früher sagtest, diese Ebene ist in Ordnung, auf dieser Ebene ist etwas falsch.
Nein.
Nein, in jeder sind Treue.
Das ist Gottes Kirche von der Spitze bis zur Basis. Und ja, es wird eine Sichtung kommen. Und ja, die Bibel sagt, dass der Herr den Kopf und den Schwanz abtrennen wird. Aber das bedeutet nicht, dass jeder, der im Kopf sitzt, abgeschnitten wird, sondern dass viele der Ideen, die im Kopf eingetrichtert wurden, abgeschnitten werden. Wie schon angesprochen, geschah zur Zeit Jesus das Gleiche. Nicht jeder wurde abgeschnitten, sondern es kamen genau genommen Hunderte von Priestern und Leitern heraus und nahmen die Wahrheit an. Und sie standen für Wahrheit und die Gerechtigkeit, sogar angesichts des Widerstands, nicht wahr?
Stimmt.
Am Ende wird es genauso sein. Ich hoffe, dass ich durch meine Geschichte ermutige, durch das, was ich persönlich erlebt habe, nun das, worüber man normalerweise nicht spricht, was jedenfalls nicht in meinem sechsstelligen Zeugnis im Internet erwähnt wird, obwohl ich sicher auch 6 Teile mit all dem, was ich erlebt habe, füllen könnte, mit dem, was so hinter den Kulissen geschah. Ich möchte nochmals sagen, dass es nicht als Rache gemeint ist, sondern als Ermutigung.
So ist es, weil viele Menschen eben auch solche persönlichen Erfahrungen haben. Doch wenn es persönlich wird, dann wird man davon schon durchgeschüttelt.
Genau.
Das soll Menschen, die solche persönlichen Erfahrungen gemacht haben, Hoffnung geben.
Ja, und man kann jede biblische Person nehmen. Diejenigen, die für die Wahrheit einstanden, für das Wort und für das Zeugnis. Die hatten immer Gegenwind.
Alle.
Und wie schon Martin Luther sagte, jede wahre Christenheit schwimmt gegen den Strom. Sie wird nie mit dem Strom treiben.
There's a true Christianity, it's upstream. It's never going to be downstream.
Schon Jesus hat es uns versprochen.
Sehen wir nur Jeremia an, wie man Jesaja behandelte, wie sie jeden von ihnen behandelten. Es gab sehr wenige, die herzlich aufgenommen und angenommen wurden. Die meisten von ihnen hatten eine sehr schwere Zeit.
Ja.
Warum sollte es jetzt anders sein?
So let's start again.
Fangen wir wieder damit an, aus den Zeugnissen zu lesen. Noch nie zuvor wirkte diese Botschaft so zutreffend und überzeugend wie heute. Mehr und mehr stellt die Welt die Forderungen Gottes als nichtig dar. Die Menschen sündigen in frecher Weise. Die Bosheit der Erdbewohner hat fast das Maß ihrer Ungerechtigkeit gefüllt. Diese Erde hat beinahe den Punkt erreicht, da Gott es dem Zerstörer gestattet, seinen Willen an ihr auszulassen. Die Aufrichtung von Menschengeboten anstelle des Gesetzes Gottes, die Erhebung des Sonntags anstelle des biblischen Sabbats durch menschliche Autorität ist der letzte Akt in diesem Drama. Wenn der Zwang zur Sonntagsfeier weltweit wird, wird Gott sich offenbaren. Er wird sich in seiner Majestät erheben und die Erde fürchterlich erschüttern. Er wird sich aufmachen und die Bewohner der Welt für ihre Ungerechtigkeit strafen. Die Erde wird das vergossene Blut ans Licht bringen und die Erschlagenen nicht mehr bedecken. In der Vergangenheit hieß es ja immer, ja, aber wo ist diese Sache, von der du immer sagst, dass sie geschehen wird?
Ja.
Wird das überhaupt jemals passieren? Es ist der letzte Akt im Drama.
Das letzte.
Warum? Weil das der ultimative Angriff auf die Autorität Gottes ist. Denn das Sabbatgebot ist das einzige Gebot, das die Autorität des Gesetzgebers bestätigt.
Ganz genau.
Denn er ist unser Schöpfer. Und er ist unser Erlöser. Und er ist derjenige, der die Autorität hat, diesem Gesetz seinen Stempel mit seinem Titel als Schöpfer des Universums aufzudrücken. Es ist das Gebot, in der seine Autorität gezeigt wird.
Richtig.
Keines der anderen enthält diese Aussage der Autorität, das unter einem legalen Aspekt das Gesetz bindend macht. Das wird also das Letzte sein, das der Feind angreifen wird.
Ja, das heißt aber nicht, dass es keine weiteren Akte in diesem Drama geben wird, sondern das sagt uns, dass es weitere Akte geben wird. Und besonders, wenn es um die Autorität im Sabbatgebot geht, wenn du dich zwischen den beiden entscheidest, ob du es befolgst oder nicht, zeigt das doch deine Treue zu der jeweiligen Autorität.
Richtig.
Auf perfekte Weise.
Etwas anderes ist ebenso wichtig. Wir zeigten schon in früheren Gesprächen, wenn es um dieses Gräuelbild der Verwüstung von Daniel geht, wo es seinen Fußabdruck hinterlässt, sogar in diesem Bereich, wo es nicht sein sollte. Sogar in der Kirche selbst, nicht wahr?
That portion where it should not be, even within the very church, right?
Also können wir das erwarten. Wir können das erwarten. Das macht nicht die ganze Kirche abgefallen, aber wir werden Elemente davon vorfinden. Bei unserem ersten Gespräch dieser kleinen Serie sahen wir uns vor allem die Situation mit Evolution und Schöpfung an. Und wir erwähnten auch den Gesundheitsaspekt, zumindest in einem gewissen Umfang. Denn das war ja auch hochrangig problematisch, nicht wahr? Und dieses Thema wird immer mehr in den Vordergrund rücken. Je mehr wir in der Zukunft sehen, wie die Ereignisse sich entwickeln, worüber sprachen wir nicht? Wir sprachen noch nicht über diese anderen Aspekte. Wer denn dieses Gesetz Gottes zunichte macht und wer dessen Verbündete sind? Es ist doch ganz klar, wenn er weiß, dass es einen Feind gibt, der ihn diesbezüglich bloßstellen wird, wird er jede nur mögliche Anstrengung unternehmen, dem auf der Ebene der Kirche entgegenzusteuern. Richtig?
Ja.
Diese Strategie ist doch nur logisch.
Es von innen heraus anzugehen.
Genau. Das ist ein Krieg und in jedem Krieg wird diese Strategie angewandt. Man wird sogar Flugblätter über feindlichen Boden herabregnen lassen, um den kleinen Mann auf der Straße, den Fußsoldat, zu indoktrinieren bezüglich dessen, wie er denken sollte und dergleichen. Er wird Radiofrequenzen und Medien nutzen, alles, was er nur kann, um das Denken durch den Verstand anderer zu beeinflussen. Als wir uns das Thema Schöpfung oder Evolution betrachteten, was war in der Kirche der Knackpunkt? Evolution oder Schöpfung? Es gab ja viele in der Kirche, die Evolutionisten waren. Sie sollten nicht da sein. Sie sollten sich eine andere Kirche suchen, in der sie das glauben können, was ihnen gefällt. Ich war ein Evolutionist und da stand, in 6 Tagen schuf Gott, der Herr, oh, es fiel mir sehr schwer, das zu verstehen. Aber das ist die Grundlage des Sabbats. Und wenn man den Sabbat akzeptiert, dann akzeptiert man die 6-Tage-Schöpfung. Ansonsten weist man die Bibel zurück. Und wenn man das nicht will, dann sollte man sich auch nicht Adventist nennen. Dann geh lieber und such dir einen Ort, wo du glauben kannst, was du möchtest. Richtig? Aber der Knackpunkt war der zeitliche Rahmen. Diese kürzere Zeitspanne gegenüber der längeren. Und sogar von der höchsten Führungsebene wurde ganz offen gesagt, wenn der Geist der Weissagung sich auf 6000 Jahre bezieht, dann war der Urheber des Geistes der Weissagung von der Fußnote der King James Bibel beeinflusst.
Ja.
Nun, so eine Aussage zu treffen, ist schon unfassbar. Zudem sagten die gleichen Individuen in diesen Entscheidungsebenen, ja, wir pflichten dem bei, dass sie die gleiche Inspiration wie jeder andere Prophet hatte, aber nicht die gleiche Autorität. Das ist doch Oxymoron. Ein Widerspruch in sich. Wenn Gott durch jemanden spricht und er die gleiche Inspiration gibt, muss doch diese Inspiration genau die gleiche Autorität haben wie bei den anderen, oder?
Muss sie ja, denn sonst ist sie doch völlig nutzlos.
Richtig. Wir hatten das schon früher besprochen, als es um die Wahrhaftigkeit des Geistes der Weissagung ging. Das sind die Themen, bei denen man hellhörig wird. Also, in meinem Leben ist der Filter die Bibel und der Geist der Weissagung. Das ist das, was ich glaube. Und ich sollte nichts anderes glauben. Wenn es noch etwas Zusätzliches gibt, wie beispielsweise ein Glaubensbekenntnis, dann kann dieses Glaubensbekenntnis doch nur angenommen werden, wenn es mit dem Bibel und dem Geist der Weissagung übereinstimmt. Und so ist es auch mit jedem anderen. Egal, was man dir erzählt, ganz egal, wie hoch sie in der Organisation stehen, wenn es nicht mit der Bibel und dem Geist der Weissagung übereinstimmt, dann verwerfe ich persönlich das. Auf jeden Fall. Ich kann dir dafür ein paar Beispiele nennen. Meine Geschichte mit Europa ist keine voller Rosen. Ich war dort auf einigen sehr holprigen Pfaden unterwegs. Und die Diskussion über Schöpfung und Evolution war nur ein Teil davon. Aber das war immer noch die kleineren Wellenschläge. Als es dann zum Thema Gesundheit kam, gingen die Wellen viel höher. Aber als es zum geistlichen Aspekt kam, wurde es ein atomarer Krieg. Und so ist es eben. Ziemlich früh in meiner Laufbahn als Evangelist sprach ich nicht nur über Wissenschaft. Das wurde immer noch akzeptiert, bis zu einem gewissen Grad. Und das nicht bei jedem. Aber als ich mich daran machte, über religiöse Aspekte zu sprechen, da wurde der Widerstand sehr lautstark. Formulieren wir es einmal so. Und das ist eine sehr interessante Geschichte. Warum fühlte ich mich dazu gedrungen, mich auf diese Art von Diskussion einzulassen? Nun, wegen meines Hintergrunds. Ich kam aus einer Welt des Atheismus, aber ich war in den Okkultismus verstrickt. Und Durch die Verbindungen, die ich hatte, hatte ich einen ausreichenden Einblick in die Arbeit der Geheimgesellschaften. Und ich war tatsächlich in den Tempeln, in denen diese Kanäle Botschaften aus der anderen Welt kommunizieren und das an hohe Funktionäre im Sport, in der Regierung und der Medizin.
Messages from the other world to high officials in sport and government and medicine. It's always interesting. It's always those three.
Das war interessant, dass es immer diese drei sind: Sport, Regierung und Medizin. Und hinter den Kulissen waren auch die Kirchen eingebunden. Als ich bei diesem einen Kanal war, dem Kanal für Afrika, als ich in seinem Haus war, wurde es einfach überdeutlich, dass seine Verbindung zu den theologischen Hochschulen sehr fest war, was schon erstaunlich ist. Denn was hat denn der Luziferianismus mit theologischen Hochschulen zu tun, nicht wahr? Nun, viele, die in diese Kirche aufgewachsen sind und in leitende Positionen hineinkommen, hatten nie mit irgendetwas derartigem Berührung. Sie können sich es nicht einmal vorstellen. Für sie ist das eine Märchengeschichte. Aber Tatsache ist, dass es das gibt. Und dazu haben wir hunderte von Aussagen über Geheimgesellschaften im Geist der Weissagung. Und dann wollen sie mir erzählen, dass Geheimgesellschaften nichts mit unserer Botschaft zu tun haben. Wobei sie doch ganz unumwunden sagt, wenn man die Geheimgesellschaften studiert, dann wird man verstehen, worüber Johannes im Buch der Offenbarung spricht. Wie kann man das zusammenbringen? Also fing ich mit Vorträgen über den babylonischen Wein an, denn ich war aus Babylon herausgekommen. Denn ich musste das ja irgendwie verstehen, was an der babylonischen Lehre verkehrt war. Was war an der Lehre des Katholizismus verkehrt? Und wir machten eine Reihe von Folgen darüber. Die Lehre der Schlange. Das ist doch grundverkehrt. Ganz offenkundig verkehrt. Als ich also anfing, über den babylonischen Wein Vorträge zu halten, mit all den Bildern, um zu zeigen, dass das, was in vielen Bereichen an theologischen Einrichtungen lehrten, babylonischer Wein war. Also war einer meiner ersten Vorträge zu diesem Thema babylonischer Wein. Und dann fing ich an, über Geheimgesellschaften zu sprechen. Das ließ manche ausrasten. Sie hatten es noch nicht aus dieser Perspektive gesehen. Also regten sich viele auf. Und dann muss man natürlich Babylon identifizieren, wenn man über Babylon spricht. Man muss sagen, wer das Tier ist. Was bringt es denn zu sagen, kommt aus Babylon heraus und du sagst den Menschen nicht, was Babylon ist? Ist es nicht so?
Hundertprozentig.
Das wäre doch sinnlos. Zusammen mit kommt aus Babylon heraus, muss man Babylon definieren. Du musst sagen, wer das Tier ist und du musst sagen, warum es Babylon ist und was ihr Wein ist. Und dann muss man den Drachen identifizieren, was der Spiritismus ist, nämlich der Glaube an das, was Satan Eva im Garten erzählt hatte. Und das ist laut Schrift eine Lüge. Man muss das aufdecken. Wenn man es mit ökumenischen Beziehungen versucht, wird das sehr, sehr peinlich, nicht wahr? Sagen wir es ziemlich gerade heraus und ganz offen. Unsere Kirche soll ganz offiziell in ökumenischen Verbindungen nicht zugehörig sein. Es ist im Geist der Weissagung ganz eindeutig zu sehen. Und alles, was im Gegensatz dazu geschieht, kommt aus dem Gedanken der Leute heraus, dass das ein Weg sein könnte, bessere Verbindungen zu schaffen. Wie auch immer es geschieht, es spielt keine Rolle. In der Vergangenheit sagte Gott immer, ihr müsst ein abgesondertes Volk sein.
So ist es. Und wenn du, wie du es gerade sagtest, das offenlegst und den Leuten sagst, dort herauszukommen, kannst du selbst nicht hineingehen.
Ja, dann hast du ein Problem, das stimmt. Und die große Macht, die dich antreibt, dieses Feuer in deiner Seele, das du nicht auslöschen kannst, doch zu gehen und die Menschen zu warnen. Denn warum sollten sie sterben, wenn sie begreifen und die Wahrheit annehmen könnten? Dann könnten sie aus diesem System herauskommen und die Wahrheit annehmen. Was für ein unfassbarer Wendepunkt das doch wäre.
What an amazing turnaround that would be, right?
Darf ich dir hierzu eine Frage stellen? Wie viele der Menschen, die die Botschaft annahmen und hinausgingen, kamen danach zu dir und sagten, warum hast du mich da herausgeholt?
Nein, sie sagten alle Danke. Jeder von ihnen. Und wenn derjenige, der mich zum Glauben brachte, mir nicht gesagt hätte, wer das Tier ist, zu dem ich auch gehörte, denn ich war ja römisch-katholisch erzogen worden, woher hätte ich dann wissen sollen, dass ich herauskommen muss?
Allerdings.
Schon ganz früh, als ich mit diesen Vorträgen anfing, wie dem babylonischen Wein und über Offenbarung 13, bekam ich von jemandem aus der Leitung in Europa einen Anruf. Und zwar von der obersten Ebene der Leitung in Europa, von der Division. Es gab Werbungen zu meinen Vorträgen und es war ein Flugblatt gedruckt worden, worüber die Vorträge gehen würden. Einige waren wissenschaftlich zur Evolution, aber es gab auch andere, die sich mit diesen Themen beschäftigen, wie beispielsweise babylonischer Wein. Also erhielt ich diesen Anruf von diesem Angestellten. Und zwar mitten in der Nacht, sehr spät nachts. Und er informierte mich und sagte mir, dass ich nur über Wissenschaft spreche und diese anderen Vorträge nicht halten dürfe. Aber sie wurden ja schon beworben. Die Flugblätter waren verteilt worden, Poster aufgehängt. Das war alles schon draußen und beworben. Ich sollte eine Evangelisation halten. Und jetzt sagte er mir, dass ich das nicht darf. Ich fragte ihn, warum? Warum kann ich das nicht machen? Was ist daran falsch? Und er sagte mir, du wirst den Papst den Antichristen nennen. Und das wollen wir nicht. Ich fragte, warum? Glaubst du das nicht? Und er sagte, das ist eine antiquierte Theologie. Ich sagte, das ist sehr eigenartig, denn im Geist der Weissagung wird sehr deutlich gemacht, dass das das Problem ist.
Ja, und dass wir den Mensch der Sünde aufdecken sollen.
Ja, das sollen wir doch. Es heißt ganz deutlich, dass wir die Bosheit des Menschen der Sünde aufdecken sollen, der das Sonntagsgesetz zum besonderen Merkmal seines Charakters macht. Ich sagte, Entschuldigung, aber glaubst du an den Geist der Weissagung? Und er erwiderte mir, das ist ein überholtes Denken des 19. Jahrhunderts. Ich war verblüfft. Mich hatte das nicht erwartet.
Ja.
Denn ich bin in dieser Kirche und glaube, dass alle genauso denken.
Das geschah, als du hier noch sehr neu warst.
Ja, ganz neu. Das war noch ziemlich am Anfang und eines der ersten Male, dass ich nach Europa ging. Ich war sprachlos. Wow, das kam von den obersten Rängen. Ich sage nicht, dass jeder in dieser Ebene genauso dachte wie diese Einzelperson, aber trotzdem sagte er mir das. Während er noch sprach, dachte ich darüber nach, bis ich ihm antwortete. Es tut mir leid, aber ich kann nicht machen, was du mir sagst. Er fragte, warum nicht? Ich sagte, weil du kein Siebentags-Adventist bist. Oh, oh.
Das kann ich mir vorstellen.
Er explodierte am anderen Ende der Leitung. Ich sagte, nein, bist du nicht. Denn als ich in diese Kirche kam, akzeptierte ich die Punkte auf dem Taufzeugnis. Und ich nahm sie als festen Bestandteil dieser Denomination an. Und jetzt sagst du mir, dass ich gegen diese Überzeugung handeln sollte? Deshalb bist du meiner Meinung nach kein Adventist. Ich werde nicht auf dich hören. Das war's. Ich hielt meine Vorträge. Es ist schon klar, dass ich damals noch jung und streitlustig war.
Jetzt bist du nur noch streitlustig.
Nein, ich bin immer noch jung. Aber das muss für einige dieser Leute wie ein hingeworfener Federhandschuh gewesen sein. Das schuf bei denen, die ähnlich gesinnt waren, wie diese bestimmten Personen in einer Führungsposition, eine feindselige Atmosphäre. Nun, der damalige Divisionspräsident war ein extrem liberaler Mann, was unseren Glauben betraf. Und In seiner Zeit kamen beispielsweise Spiritualformationen in die Kirche, die Willow Creek-Theologie, Feiergottesdienste. Sie nahmen ganze Kirchengemeinden und verwandelten sie in solche Feiergemeinden.
Spiritual Formation, Willow Creek Theology, Celebration Style Worship. They would take whole churches and change them into.
Im Grunde wurden sie diese alten, konversativen Leute los, die auf der Bibel und dem Geist der Weissagung gegründet waren und nicht in diese Richtung mitgehen wollten. Dafür wurde die Jugend dafür herangezogen, das hereinzubringen. Für mich war das im höchsten Grad unverhohlener Abfall. Diese bestimmten Personen standen dem, was ich predigte, sehr vehement entgegen. Ich hatte ein oder zwei Telefongespräche mit ihm und es wurden sogar Treffen organisiert, die aber nie zustande kamen. Obwohl ich den Termin hatte, kam er nicht. Und da verstand ich, auch wenn er in der Division ist, wenn er nicht so spricht wie die Bibel und der Geist der Weissagung, dann werde ich ihn ignorieren, wenn es um diese Dinge geht.
Und deine Reaktion war nicht arrogant.
Ich hoffe nicht. Ich versuchte respektvoll zu sein. Aber wenn sie völlig gegen das, was der Geist der Weissagung sagt, sprechen, dann muss ich es durch diesen Filter laufen lassen. Und ich hatte ja auch das Gefühl, dass ich eine bestimmte Berufung hatte, eine bestimmte Botschaft zu geben, und zwar im Rahmen der Bibel und des Geistes der Weissagung. Und warum sollte ich dann auf jemanden hören, der diesbezüglich eine genau andere Richtung geht?
Ja, wenn man nur zu den biblischen Geschichten zurückkehrt, war denn Elia arrogant, als er zum König sprach?
Nein, er war nicht arrogant. Er war nur gerade heraus. Er sagte, ich bin nicht der, der Israel ins Unglück stürzt, als er dessen angeklagt wurde. Du bist es, der Israel ins Unglück stürzt, weil du dich nicht an das hältst, wovon du weißt, dass es richtig ist. Also ich war ja nicht der Einzige. Es gab viele, die über all die liberalen Dinge, die hereinkamen, äußerst aufgebracht waren. Und Spiritual Formation kommt direkt von den Jesuiten. Das ist eine jesuitische Lehre. Es gibt zwei Vorträge von mir über die Jesuiten und die Gegenreformation, in denen ich dieses Thema anspreche. Und das verursacht Riesenprobleme. Denn einige dieser Personen wollten das in unseren Hochschulen bringen. Genau dieser aus der Division, der mich anrief und mir sagte, dass der Papst nicht der Antichrist ist und dass das eine antiquitäre Lehre sei, er lehrte dann auch an einer unserer führenden Hochschulen. Wenn diese Form von liberaler Theologie Pastoren gelehrt wird, dann hat man damit ein Problem. Es liegt auf der Hand, dass diese beiden Ideologien in einem Konflikt stehen werden. Hier kommt wieder die Frage, warum lässt Gott das zu?
Why does God permit it? Why?
Damit es darüber eine Diskussion gibt.
Genau, um eine Diskussion darüber anzustoßen, damit die Menschen eine Entscheidung treffen können. Warum? Weil sie diese Kirchen gründeten, diese Lass-mal-locker-Kirchen. So werden einige buchstäblich genannt. Eine Kirche trägt diese Aufschrift, Lass-mal-locker. Auf Englisch würde man sagen, lass doch mal die Haare offen, mach doch das, was du willst, lass uns Spaß haben. Und die Menschen nahmen daran Anstoß. Sie sagten, das ist nicht richtig. Als man überlegte, die Trommeln und all das in diese Kirche zu bringen, wobei noch Ellen White ziemlich eindeutig sagt, dass Trommeln eines der letzten Dinge sind, die in den Gottesdienst hineingebracht werden. Und man hat das überall auf der Welt. Ich hatte einige erstaunliche Erlebnisse dazu. Lass mich dies sagen, wie Gott vorgeht.
Kann ich dich noch etwas fragen, bevor du das erzählst? Man hatte ja sogar Namen für diese Projekte. Das One Project, Emerging Church, Das war eine ganze Bewegung.
Richtig.
Das ist immer noch gesund und munter.
Richtig. Einige dieser Leute hatten bekannte Namen, nicht wahr? Sie waren Divisionspräsidenten, sogar in den höchsten Rängen, auf der Ebene der Generalkonferenz. Sie brachten all das hinein. Können wir Kaffeegemeinden machen? Ja, sprechen wir darüber. Machen wir das doch. Ja, verändern wir das doch. Anstelle dieser altmodischen, feierlichen Gottesdienste, führen wir doch das ein. Und es gab viele, die sich gegen das stellten. Aber die anderen saßen am längeren Hebel und so fing das in der Kirche an. Aber Martin, du darfst nie vergessen, dass diese Kirche, zumindest offiziell, eine Struktur von unten nach oben ist. Wenn jemand da oben eine Entscheidung trifft, ist diese Entscheidung nicht bindend. Das war keine Entscheidung, die bei einer Sitzung der weltweiten Vollversammlung der Generalkonferenz getroffen wurde, bei der richtungsweisende Entscheidungen getroffen werden.
Und diese Entscheidungen sind repräsentativ für die ganze Organisation.
Ja, für den ganzen Leib. Es gibt viele, die ihr Ding machen und glauben, dass sie die Kirche repräsentieren. Doch diese Einzelpersonen, die so denken, sogar wenn sie in den höchsten Positionen der Kirche sitzen, repräsentieren nicht, was die Bibel und der Geist der Weissagung dazu zu sagen hat. Deshalb repräsentieren sie mich auch nicht. Und sie können gehen und irgendwo sitzen und zu Dingen abstimmen, wie etwa Schöpfung und dagegen stimmen, wenn sie wollen. Aber sie repräsentieren mich nicht. Erst wenn die ganze Kirche eine Entscheidung getroffen hat, sagen wir die Sechstageschöpfung abzulehnen, dann müsste ich eine Entscheidung treffen, ob ich immer noch der Kirche bleiben möchte. Aber nur wegen Einzelpersonen und wenn es auch der Höchste war, der eine derartige Entscheidung trifft, das ist sein Problem. Behandle sie respektvoll, behandle sie freundlich, wenn ihr es könnt. Aber wenn es darum geht, was richtig oder falsch ist, müssen wir so feststehen wie Elia. So wie schon Martin Luther sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Macht ihr euer Ding, ich mach meins. Denn es ist jedem klar, dass beide nicht übereinstimmen.
Ja, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie Missionsobjekte werden.
Richtig. Martin, das hast du wirklich gut gesagt. Sie werden Missionsobjekte und man hofft, dass er wie der junge Mann, von dem ich letztens erzählt habe, zum gründlichen Nachdenken über das Thema kommt. Ganz genau. Dir ging es ja auch mal so, als du damals in die Kirche gekommen bist. Du sahst dich auch mit Themen von Spiritual Formation konfrontiert und sagtest, na was ist denn hier los? War es nicht so?
Ja, und das kam auch von oben. Wir waren Teil einer Missionsorganisation der Kirche und da gab es Schulungsmaterial. Bei dem Schulungsmaterial lagen auch Bücher, die von Professoren dieser spirituellen Formation geschrieben waren. Die kamen von säkulären Universitäten, die nicht-adventistischen Universitäten angehörten. Ich stellte der Leitung deshalb Fragen, aber bis jetzt...
Wurde das nicht gelöst? Nun, ich kann auch sagen, dass ich eine Diskussion mit einem Vereinigungsvorsteher auf dem nordamerikanischen Kontinent hatte. Er stellte mich zur Rede, weil ich gegen Spiritual Formation gesprochen hatte. So saß ich dann in seinem Büro mit ihm und seinem Sekretär. Nun, wir waren nicht ganz eine Meinung. Genau genommen eher gegengesetzt. Und so stellten sie mich deshalb zur Rede. Eines der Bücher, aus dem ich zitiert hatte, war von einem ehemaligen Quäker, nämlich Richard Foster. Und es ging um Spiritual Formation. Und jetzt bringt ihr das in die Kirche. Man nahm mir das sehr übel und einer sagte mir rundheraus ins Gesicht, dass Richard Foster genauso inspiriert war wie Ellen G. White. Ich starrte ihn an. Oh, du hast völlig recht. Da ist nur ein Problem. Die eine ist von oben inspiriert und der andere von unten. Das beendete natürlich das Gespräch. Es ist einfach nicht möglich, bei diesem Thema einen Kompromiss einzugehen.
Ganz und gar nicht. denn man muss sich daran erinnern, dass diese geistlichen Übungen, wie du schon früher erwähntest, Teil der spirituellen Formation sind und ihre Wurzeln bei Ignatius Loyola haben.
Völlig richtig.
Und auch wenn es ein nettes christliches Mäntelchen mit Zuckerguss hat, liegen seine Wurzeln immer noch dort.
Korrekt. Ich erhielt einmal eine Einladung, an einer unserer Hochschulen zu sprechen, die auf höchster Ebene schon Spiritual Formation eingeführt hatte. Und natürlich war man sehr verärgert, dass ich dort eingeladen wurde. Es war eine Halle angemietet worden und es kamen so viele, Hunderte. Es war so deutlich zu sehen, dass da eine große Kluft vorhanden war. Sogar innerhalb dieser Universität, an dieser Hochschule. Es gab diejenigen, die dafür waren und die, die dagegen waren. Von den Angestellten waren einige sogar eingeschüchtert worden, sogar gefragt, ob sie nicht gewisse Papiere unterschreiben würden, dass sie die Richtung, die eingeschlagen werden sollte, akzeptieren. Sie waren sehr empört, denn wenn man diese Wahrheit annimmt, tut man es aufgrund sorgfältigen Studiums und einer Überzeugung. Ist es nicht so?
Es ist ein Weg.
Wärst du freiwillig aus einer Laune heraus in diese Kirche gekommen? Ach, das wäre doch eine gute Idee, ein Adventist zu werden.
Es wäre eher die letzte Kirche, die man sich sucht.
Es wäre wahrscheinlich einfacher, in die Kirche Satans zu gehen, als die Entscheidung zu treffen, in diese Denomination zu kommen, richtig?
Die Welt würde dich viel leichter annehmen.
Das stimmt. Sobald man also diese Entscheidung getroffen hat, weil man sie auf Fakten gegründet und die Themen durchstudiert hat und dann in der Kirche auf Menschen trifft, die, wie ich traurigerweise sagen muss, sehr selten selbst Teil dieser Welt da draußen waren und diese Entscheidung niemals so treffen mussten, weil sie glücklicherweise schon hineingeboren wurden. Natürlich gibt es auch Feinde im Lager, die einige Ideen hereingebracht haben. Wie wir schon sagten, liegt es nicht an uns zu sagen, wer was ist. Aber im Grunde ist man doch in diese Denomination aufgrund sorgfältigen Studiums hereingekommen. Deshalb ist es für sie nicht so einfach, dein Denken zu verdrehen. Denn du hast ja schon deine Entscheidung getroffen.
It is not so easy for them to twist your thinking.
Du musstest umfangreiche Entscheidungen treffen und Dinge, von denen du früher dachtest, dass sie wahr wären, zurücklassen. Und die vielen Veränderungen.
Als du gemerkt hast, oh, da gibt es ja Sachen aus der spirituellen Formation. Was hast du denn danach gemacht? Hast du weitergemacht oder bist du aus dieser Organisation gegangen?
Nun, als erstes dachte ich mir, oh, das hat sich vielleicht irgendwie eingeschlichen, unbewusst vielleicht. Also versuchte ich es anzusprechen. Aber danach merkte ich, das führt zu nichts. Aber wir blieben. Wir waren Teil dieser Organisation und waren von Gott dahin geführt worden. Wenn er entschied, dass wir bleiben sollten, vielleicht als Leuchtfeuer oder was auch immer, würden wir es tun. Aber er veränderte unsere Richtung. Das ist eine andere Geschichte.
Ja, eine Geschichte für sich.
Am Ende zeigte es sich, dass nichts gegen die Wahrheit getan werden kann, sondern nur für die Wahrheit.
Richtig.
Aus dem heraus änderte Gott schließlich unsere Richtung. Aber er wollte uns prüfen, ob wir wirklich völlig ihm hingegeben sind und auch der Bibel und dem Geist der Weissagung.
Bible and the spirit of prophecy.
Okay.
So änderte er unseren Weg und schließlich landeten wir bei Amazing Discoveries.
Das bedeutet doch, dass der Konflikt, der wegen eines Themas entsteht, wie etwa Spiritual Formation, und man es studiert und erkennt, dass es ein jesuitisches Konstrukt ist, gerade wenn es ein jesuitisches Konstrukt ist, kann man es nicht, wie du sagtest, mit Zucker überziehen und es als Wahrheit präsentieren. In ihm stecken einfach Giftstoffe. Das schafft also eine Trennung und es wird in allen Reihen zu einer Entscheidung führen. Und jeder muss für sich selbst entscheiden.
So ist es.
Ich mache dabei mit oder ich werde das ablehnen. Und das ist Teil der Sichtung. Wenn du jetzt ankommst und einen Vortrag gegen spirituelle Formation hältst, wird man dir automatisch sagen, du polarisierst und spaltest die Kirche. Wenn du einen Vortrag über pflanzenbasierte Ernährung hältst, wird man dir sagen, dass du die Kirche spaltest. Nein, es ist die Lehre, die die Sichtung verursacht. Es geht nicht um Einzelpersonen, die sind irrelevant.
Das sind nur die Überbringer.
Ja, einfach ein Überbringer. Niemand muss Martin Smith nachfolgen. Niemand muss Walter Veit nachfolgen. Ist das, was präsentiert wird, die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Darauf gründet man doch seine Entscheidungen. Da kam es dann noch zu einer anderen Sache, denn es gab viel Gegnerschaft zu meiner Haltung bezüglich Babylon und babylonischer Lehren, zu den Spiritual Formation und Willow Creek Methodik gehören. Das ist eine sehr emotionale Art, das Evangelium zu präsentieren. In gewisser Weise ist es auch spirituelle Formation, denn es bearbeitet und dramatisiert, was auch immer die Geschichte des Evangeliums sagt. Der Geist der Weissagung ist sehr eindeutig, dass jede Form von Drama dem widerspricht, was wir nach Gottes Willen tun sollen. Denn die Wahrheit muss eindringen und nicht das emotionale Beiwerk, mit der sie gewürzt ist, nicht wahr? Es ist doch erstaunlich, Martin, sobald man darauf eingestellt ist und man anfängt, es zu erkennen, dann spielt es keine Rolle, woher es kommt. Dann schiebt man es beiseite, denn es ist gefährlich. Es wird die Gedanken von der einfachen Wahrheit der Bibel ablenken und dich auf einen Zug der Emotionen setzen, der sich mit jeder Vorstellung in deinen Verstand einschleichen kann, weil der im Zustand der Alpha-Wellen ist.
Ja, vielleicht gibt es ja Zuhörer, die sich genauer informieren wollen, was es mit Spiritual Formation auf sich hat. Die entsprechenden zwei Vorträge sind die Jesuiten und die Gegenreformation, Teil 1 und Teil 2.
Gut, es tauchte noch etwas auf, nämlich die Sache mit den Bibelübersetzungen. Und das verhielt sich so. Ich hatte Wilkinsons Buch Authorized Version Vindicated gelesen und nahm meine Bibel und prüfte nach, ob das stimmte. Ich nahm meine NIV-Bibel und verglich sie mit der King James Bibel und verglich sie mit der New York King James Bibel und auch die deutschen Ausgaben. Da verglich ich die alte Luther-Bibel mit der modernen und die Elberfelder Bibel mit der Schlachter-Bibel. Und dann las ich die ganze Literatur des Komitees, das sich zusammengesetzt hatte, um die Schlachter-Bibel zu schreiben, die im Grunde wie die King James Version ist.
Of the committee that sat to put together the Schlachter Bible, which is basically like the King James Version.
Und welche Gründe sie hatten, wieder zum Textus Receptus zurückzukehren. Und ich war so aufgeregt, weil ich dieses Thema entdeckt hatte. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das hinter den Kulissen wieder einen großen Krieg auslösen würde. So geschieht das so oft. Wenn du vorgewarnt wärst, dann würdest du dich vielleicht von diesem Boden fernhalten. Aber ich, in meinem naiven Enthusiasmus, arbeitete zwei Vorträge zu den Bibelübersetzungen aus. Wie das zustande kam, dass ich diese Vorträge hielt und auch wo ich sie hielt, zeigen mir, dass auch wenn etwas sehr Negatives daraus hervorgeht, kann in der göttlichen Vorhersehung etwas Positives daraus hervorgehen. Richtig? Ich war von einigen Leuten einer Gemeinde eingeladen worden, zu ihnen zu kommen, um eine Evangelisation abzuhalten. In Europa, in Deutschland.
In Europe. And in Germany.
Ich war eingeladen worden, doch diese Evangelisation abzuhalten. Ich hatte keine Ahnung, dass dieses kleine Städtchen, in dem ich diese Evangelisation halten sollte, ganz in der Nähe der Hochschule lag, an dem der Mann aus der Division, der nicht an die Bibel und den Geist der Weissagung glaubte, Dozent geworden war. dessen Divisionspräsident, der mich angerufen hatte und für mich alles, was ich tat, niedermachte, wobei er Spiritual Formation und all das in die Kirche hereinbrachte. Wir saßen einfach nicht am gleichen Tisch. Wie war ich denn dorthin gekommen? Das ist ein kleines Städtchen im Osten Deutschlands, ehemaliger Ostblock, gleich nachdem der eiserne Vorhang gefallen war. Ich musste nach Berlin fliegen und wurde dort von einem Herrn abgeholt. Das ist einfach eine unfassbare Geschichte. Denn dieser Mann war noch ziemlich neu bekehrt im Siebenten-Tags-Adventismus. Wir saßen bei dieser Fahrt vom Flughafen an den Vortragsort für einige Stunden im Auto. Natürlich kamen wir ins Reden. Ich kannte den Mann überhaupt nicht und wir kamen darauf, wie es sich zugetragen hatte, dass er diese Wahrheiten angenommen hatte. Und er erzählte mir eine unglaubliche Geschichte. Er war beim ostdeutschen Militär gewesen. Und einer seiner Aufgaben war gewesen, darauf zu achten, dass niemand über diese Mauer entkam, als es die Mauer noch gab. Und er war ein glühender Kommunist gewesen und ein Atheist. Das war sein Job und er stellte sicher, dass keiner aus Deutschland entkam. Er brannte für die kommunistische Ideologie. Im Laufe seiner Karriere ergab es sich, dass er ab und zu in den Westen ging. Er war einer der wenigen, die in den Westen gehen durften, um dort Leute für die Sache zu rekrutieren, für die Sache des Kommunismus. Und er hatte auch mit okkulten Sachen im Militär zu tun, wie UFOs und dergleichen. Eine sehr interessante Karriere für das Militär. Und er kam gelegentlich auch mit einer bestimmten Person in Kontakt, die er sehr interessant gefunden hatte. Diese Person muss ein Adventist gewesen sein. Als er einige dieser Dinge mit ihm besprach, sagte der ihm, nein, das ist okkult, halte dich davon fern. Er wusste nicht, was das bedeutete, aber irgendwie blieb ihm diese Person im Gedächtnis, ein Adventist. Sehr interessant, aber er war ganz anders unterwegs. Als dann die Mauer fiel, brach seine ganze Ideologie zusammen. Und von einem Tag auf den anderen stand er nicht mehr im Dienst von Ostdeutschland, sondern im Dienst von Westdeutschland, weil die Regierung von Westdeutschland das Militär übernahm. Als er seine erste Gehaltsabrechnung erhielt, war da ein Abzug, den er noch nie vorher gesehen hatte, nämlich Kirchensteuer. Er schaute sich das an und er rastete deshalb völlig aus. Denn in Deutschland ziehen sie Kirchensteuer ab. Und diese Steuer geht zu den großen Kirchen abhängig davon, wozu man gehört.
Diese Steuer ist wie ein Zehnter.
Ja, man könnte sagen, dass sie wie der Zehnte ist. Stimmt. Was soll das? Wenn man das nicht zahlen wollte, musste man das erklären, warum man das nicht bezahlen wollte. Also marschierte er zu den neuen militärischen Vorgesetzten und sagte ihnen, Entschuldigung, aber was soll das hier? Sie sagten ihm, das ist die Kirchensteuer. Er sagte, ich will nicht, dass mir Kirchensteuer abgezogen wird. Nun, dann darfst du keiner Kirche angehören. Er fragte, was das bedeutet. Sie erklärten ihm, du musst aus deiner Kirche austreten, dann zahlst du keine Steuern. Er sagte, ich weiß ja nicht einmal, zu welcher Kirche ich gehöre. Seine Vorgesetzten aus Westdeutschland lachten und er fragte nach der größten Kirche in dieser Gegend. Sie sagten ihm, die lutherische Kirche. Das stimmt. Dann werde ich offiziell aus der evangelisch-lutherischen Kirche austreten. Er unterschrieb also das Austrittsformular, damit er diese Steuer nicht mehr zahlen musste. Am Wochenende fuhr er nach Hause und erzählte seinen Eltern von dieser Begebenheit. Sie waren schon etwas älter und erklärten ihm, du bist aus der falschen Kirche ausgetreten. Du bist katholisch. Typisch deutsche Gründlichkeit. Er ging zurück und sagte, Entschuldigung, ich bin aus der falschen Kirche ausgetreten. Hier ist mein neues Formular. Jetzt trete ich aus der katholischen Kirche aus. Sie schüttelten sich aus vor Lachen. Da stand er nun. Seine Ideologie lag in Stücken und er fragte sich, was mache ich jetzt? Und erinnerte sich an diesen Namen, Siebenten-Tags-Adventist. Ich erzähle jetzt seine Geschichte und das ist schon so viele Jahre her. Ich weiß nicht, ob ich noch alles genau hinbekomme. Vielleicht liege ich mit dem einen oder anderen falsch, aber das ist der Kern der Geschichte. Ich fand das faszinierend. Er schaute also ins Telefonbuch, ob es dort irgendwelche adventistischen Einrichtungen gibt. Er wusste nicht einmal, dass das eine Kirche war. Er fand eine und kommt schließlich dort an. Sie lassen ihn herein und er sagt, nun, ich möchte diesem Club beitreten. Er dachte, es wäre ein Club. Leute, was macht ihr so? Wir treffen uns immer samstags. Okay, um wie viel Uhr? Und so weiter. Er kam also am Sabbat und machte das einige Zeit. Dann sagt er ihnen, Entschuldigung, was ist das eigentlich für ein Club? Ihr kommt hierher und wir feiern und reden über all diese Dinge. Was macht ihr eigentlich? Ein Club hat ja irgendeinen Zweck und macht etwas. Ob man jetzt Ball spielt, Sport treibt oder was auch immer. Aber ihr kommt nur, sitzt hier rum. Was macht ihr denn, Leute? Und überhaupt möchte ich Clubmitglied werden. Wie mache ich das? Sie sagten ihm, du musst die Bibel studieren und getauft werden. Er dachte, es wäre ein Ritual. Okay, dann machen wir das so. Nein, so einfach ist das nicht. Du sollst vorher dieses und jenes machen. Aber natürlich war in Ostdeutschland der Glaube für Jahrzehnte untergraben worden. Und so war das, was vom Glauben noch übrig geblieben war, gelinde gesagt, eher vage. Also sagte der Pastor jener Gemeinde, gut, wenn du wirklich etwas machen willst, denn die Regierung hatte ihnen das ganze beschlagnahmte Material zurückgegeben, während der sowjetischen Besatzung waren alle Kirchen beschlagnahmt worden und auch alles Material daraus. Aber typisch deutsch wurde alles fein säuberlich beschriftet und irgendwo in Lagerräume aufbewahrt. Und das ganze Zeug wurde den Kirchen zurückgegeben. Also hatten sie jetzt kistenweise Zeug. Sie hatten einen Brennofen und waren dabei aufzuräumen. So sagte man ihm, wenn du nach der Arbeit am Mittwoch Zeit hast, komm doch vorbei und hilf uns beim Aufräumen. Und das machte er auch. Sie verbrannten alte Papiere, die schon 80 Jahre alt waren. Er fand Kisten und ging zum Pastor. Schau, diese Kisten sind voller Bücher. Was soll ich denn damit machen? Der Pastor sah sie sich an. Nein, diese Bücher sind überholt. Die kannst du verschüren. Er fragte, ja, aber was für Bücher sind das? Sind das adventistische Bücher? Er sagte, ja, das sind adventistische Bücher. Ja, aber warum wollt ihr sie dann verbrennen? Na, weil sie überholt sind. Sie sind nicht mehr wichtig. Er dachte sich, aber wenn sie doch adventistisch sind. Also nahm er sie mit nach Hause. Es waren Bücher vom Geist der Weissagung. Er fing also an, den großen Kampf und all diese Bücher zu lesen. Und er erkannte, dass diese Leute in der Kirche nicht länger dem Geist der Weissagung glaubten.
Sie waren keine Adventisten.
So kam er zu dem Schluss, dass er den Adventismus wiederentdeckt hatte und der einzige Adventist im Lande war. So dachte er, denn kein anderer glaubte das. In Ostdeutschland gab es viele Umbrüche. Schließlich klapperte er die Orte ab und schaute, ob er noch Leute fand, die in diesen Schriften glaubten. Das ist doch eine erstaunliche Geschichte, oder? Und schließlich fand sich eine Gruppe zusammen. So an die 25 Leute in der Größenordnung etwa, die das immer noch glaubten. Sie beschlossen, lasst uns zusammenkommen und eine Gemeinde gründen, in der das alle noch glauben. Und das war die Kirche, die mich eingeladen hatte. Ist das nicht erstaunlich?
Ja.
Sie glaubten im Geist der Weissagung und nahmen sich vor, doch eine Evangelisation zu machen. Lasst uns jemanden einladen, der das Gleiche glaubt wie wir. Sie luden mich ein. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich wusste nicht, wer sie waren oder wo sich die Gemeinde befand. Ich wusste nicht, dass diese Universität ganz in der Nähe war. Es wurde beworben, dass ich kommen und dort Vorträge halten würde. Der Rektor dieser Hochschule, so sagte man, meinte über den Geist der Weissagung, dass man sich nichts von einer Frau mit nur 3 Jahren Schulbildung vorschreiben lassen könne. Ich witzelte darüber, wenn Gott zu dir durch einen Esel spricht, solltest du besser darauf hören, ganz zu schweigen durch eine Frau mit 3 Jahren Schulbildung. Jedenfalls verfasste er ein Schreiben an alle Studenten, indem er ihnen verbot, zu meinen Vorträgen zu kommen.
Okay, das lief wohl nicht so gut.
Der Schuss ging nach hinten los. Und wie? Er ließ also allen Studenten dieses Schreiben zukommen, dass es ihnen nicht erlaubt sei, meine Vorträge zu besuchen. Und natürlich macht man das nicht mit einem Studenten. Egal in welchem Land, egal wo, man macht das nicht mit einem Studenten.
Nein.
Er hätte keine bessere Werbung verbreiten können. Sie waren alle da. Aber als es dann so weit war für den ersten Vortrag, sie hatten wirklich viel auf die Beine gestellt. In diesen kleinen Städtchen hatten sie den Bürgermeister dort mit seiner Bürgermeisterkette um den Hals. Sie hatten auch eine Blaskapelle. Kannst du dir das vorstellen? Eine Blaskapelle. Und die spielten Umpa Umpa. So typisch deutsch wie früher. Das war sehr interessant und sehr nett. Der ganze Saal war voll und auch alle Studenten saßen da. Als ich nach vorne ging, fing ich mit dem Vortrag an. Als ich gerade beginnen wollte, kam ein Mann nach vorne, wo ich stand und wollte gerade anfangen nach der ganzen Einführung der Blaskapelle und der Ansprache des Bürgermeisters. Er kam zu mir, steckte seinen Finger fast in meine Nase und sagte, willst du die dreifache Engelsbotschaft predigen? Ich dachte mir, der ist aber bizarr. Vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig oder was auch immer. Ich war ziemlich bestürzt. Wenn er etwas von der dreifachen Engelsbotschaft weiß, dann muss er ja ein Adventist sein, oder? Also sagte ich, ja, ich werde die dreifache Engelsbotschaft predigen. Da drehte er sich um und schrie in den ganzen Saal hinein, dieser Mann ist vom Teufel. Er will die dreifache Engelsbotschaft predigen. Alle raus hier! Alle raus hier!
Get out!
Dieser Mann ist vom Teufel. Ach. Und ich fing zu beten an. Herr, hilf, was ist denn hier los? Der Bürgermeister schaute schon und auch die Blaskapelle schaute. Das war so eigenartig. Ich betete einfach und er ging derweil den Gang hinunter und schrie dabei, raus hier, das ist vom Teufel. Es ist die dreifache Engelsbotschaft. Und ich betete und betete. Und dann marschierte er einfach zur Tür hinaus und schrie draußen auf der Straße weiter, als er sich entfernte. Ich weiß nicht, wohin er ging, weil ich ja drinnen war. Ich dachte mir, okay. Ich musste die Nerven erstmal beruhigen und mir brach schon der Schweiß aus. So versuchte ich, alle zu beruhigen und sagte, das war jetzt ein seltsames Ereignis. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das war nicht so geplant.
So I greeted everyone again and I just started talking when a lady somewhere.
Es ist ein interessanter Auftakt, also machen wir weiter. Ich begrüße also noch einmal jeden und als ich gerade anfangen wollte, schrie eine Frau, die ganz links auf einem Stuhl saß, plötzlich, ah, und fiel vom Stuhl. Wieder große Bestürzung. Jeder rennt herum. Ist hier ein Arzt? Die Ärzte kommen und beschäftigen sich mit der Frau. Ich denke mir, Herr, hier ist aber viel los, so viel Gegenwind. Und ich betete leise für die Frau und brachte sie in ein Nebenzimmer. Ihr ging es wieder gut. Soweit ich weiß, kam sie wieder zu sich und hörte sich den Rest an. Ich weiß nicht, was genau sie hatte, aber so fingen die Vorträge schon einmal an. Und du weißt sofort, dass sie etwas nach unten zieht. Und du betest, weil du weißt, dass du auf sehr gefährlichem Boden bist. Ich hielt also ganz normal meine Vorträge, wie ich es immer mache. Ich fing mit Evolution und Schöpfung an, ging dann zu den anderen Themen über, den biblischen Themen, und dann hatte ich den Vortrag über babylonischen Wein und zwei über die Bibelübersetzungen. Das war, als ob eine Bombe explodiert wäre. Diese Bestürzung kann man sich gar nicht vorstellen. Vergiss nicht, all diese Studenten waren ja an der theologischen Hochschule und wurden zu Pastoren ausgebildet. Sie kamen zu mir und sagten, nein, alles, was du sagst, ist völlig falsch. Denn schau, hier sind unsere Lehrbücher. Sie zeigten mir ihre Lehrbücher. Dort stand, dass der Textus Receptus der schlechteste Text war, auf dem man seine Bibelübersetzung stützen konnte. Anders gesagt, man muss die Manuskripte akzeptieren, die in Abfalleimern gefunden wurden, nicht wahr? Und diejenigen, die der Vatikan gebraucht. Und Ellen White, der Geist der Weissagung, ist ganz eindeutig darüber, dass Rom die Bibel verändern würde und die Waldenser die wahren Abschriften hatten. Und auch die Manuskripte, die Erasmus hatte, waren diejenigen, die die Irrtümer Roms in den vorhergehenden, wie beispielsweise in der Vulgata, korrigierten. Und hier stand genau das Gegenteil. Das, was ich sagte, war genau das Gegenteil dessen, was an dieser Universität gelehrt wurde. Es herrschte also große Fassungslosigkeit. Ich setzte mich hinterher mit den Studenten hin und wir nahmen unsere Bibeln. Lass uns einfach lesen. Ich hatte hinten in meine Bibel alle Veränderungen hineingeschrieben. Sie waren so erstaunt. Aber natürlich waren die Wut unter den Leitern dieser Hochschule jenseits aller Erwartungen. Und als Konsequenz dieses Aufruhrs entschied die Leitung in Deutschland, dass das ein Grund war, mir Redeverbot zu erteilen. Also war mir verboten, in Deutschland zu sprechen.
In diesem Land?
Ja, in diesem Land. Das war das erste Mal, dass sie mir verboten, jemals wieder in Deutschland in einer adventistischen Einrichtung zu sprechen. Nun, wozu führte das? Es schuf eine Debatte.
Richtig.
It created a debate, right?
Und so entstand hier eine Diskussion, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt bezüglich dieses Themas. Liest man jetzt den Geist der Weissagung und vor allem die Dokumente, die erst vor kurzem veröffentlicht wurden, wir hatten uns ja damit schon in der früheren Folge beschäftigt, wir könnten dazu noch einen Link setzen. Geht daraus glasklar hervor, dass der Geist der Weissagung feststellt, dass die wahren Abschriften in den Händen der Waldenser und Erasmus lagen und deshalb die Manuskripte waren, die die Irrtümer der Vorhergehenden korrigierten. Doch viele Theologen in der Welt, nicht nur an dieser Universität, sondern an vielen unseren Einrichtungen, lehrten genau das Gegenteil. Das verursacht ein Streitgespräch. Seit damals wurden viele Bücher geschrieben. Nicht nur Wilkinson, es gab so viele Bücher auf der ganzen Welt darüber. Ich habe ein ganzes Regal voll und habe sie alle gelesen. Für mich ist das völlig unverständlich. Vor allem, wenn man die Studien dieses Komitees der Schlachterbibel liest und die Nachforschungen, die sie anstellen, bevor sie diese Bibel herausgaben. Und das Ergebnis war, dass sehr viele Leute wieder zum Textus Receptus zurückkehren. Das sorgt für viel Betroffenheit. Ich habe hier zwei Bücher, die in der Folge geschrieben wurden nach Wilkinson. Zwei, die von Adventisten stammen. Das ist Above All Thy Name von Martin Klein. Ein wirklich sehr interessantes Buch über Bibelsetzungen. Eines, das erst kürzlich herauskam, stammt von Miloslav Dunka. Wir müssen noch seine Website ausfindig machen, damit wir einen Link dazusetzen können. Übersetzt heißt es, das Wort Gottes gegen die modernen Bibelübersetzungen, die Geschichte des Originals und seiner Fälschungen. Diese Debatte wurde also innerhalb der Kirche eröffnet. Nun, ich wurde natürlich auch in höhere Ränge der Kirche einberufen, um darüber informiert zu werden, dass das kein besonders weises Tun war, dieses Fass aufzumachen, was mich geschichtlich wieder zu einigen Vorfällen der Vergangenheit brachte und wie mit der ganzen Sache umgegangen worden war. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Glaubensgrundsatz gelesen zu haben, dass ich nicht dem Textus Receptus glauben durfte, der von allen Reformern und dem Geist der Weissagung gebraucht worden war. Warum sollte ich ihm dann nicht auch glauben können, nicht wahr? Es gibt keinen Glaubenspunkt dazu. Also gibt es doch keinen Grund, warum ich nicht das eine oder andere annehmen kann. Keiner hat das Recht, für mich oder andere zu entscheiden, was Sie oder ich diesbezüglich glauben sollten. Wenn Sie etwas dazu zu sagen haben, sollten Sie doch einfach die Fakten auf den Tisch legen.
Ja, damit man darüber diskutieren kann.
Ja, um sie zu besprechen. Und genau das passierte. Man kann nichts gegen die Wahrheit tun. Nun gut, dazu brauchte es zwar einen kleinen Flächenbrand, um diese Debatte anzustoßen, aber die Debatte zog sich um die ganze Welt. Und heute hat man Leute auf beiden Seiten. Und das ist okay. Denn jeder muss für sich selbst entscheiden, wo er diesbezüglich steht. Und wir werden deswegen nicht in den Krieg ziehen. Aber ich und mein Haus mögen eine Entscheidung treffen und jemand anders mag die gegenteilige Entscheidung treffen. Ich zog das, was ich gesagt hatte, nie zurück, obwohl es gefordert wurde, dass ich es zurücknehme. Genau genommen wurde ich von der Leitung in Europa einbestellt und man sagte mir, worüber ich nicht sprechen dürfte. Ich durfte nicht über eine rein pflanzenbasierte Ernährung sprechen. Das tut mir schrecklich leid, aber der Geist der Weissagung sagt mir genau das Gegenteil. Dann wurde mir gesagt, dass meine Ansicht zum Papsttum überholt sei. Nun, es wurden dazu Artikel von Vereinigungs- und Unionspräsidenten geschrieben in Zeitschriften. Dort wurde ziemlich offen geäußert, dass das ein übereinkommendes Denken aus dem 19. Jahrhundert wäre und in der Kirche nicht mehr geduldet werden sollte. Nun, das ist die Meinung dieses Präsidenten. Und wenn seine Meinung gegen den Geist der Weissagung steht, ist das ein Grund, warum ich ihn ignorieren kann.
Und das steht auch gegen die offizielle Haltung der Kirche dazu.
Richtig. Für mich ist es immer eigenartig, wenn diese Leiter solche Dinge sagen oder schreiben. Erhalten sie kein Redebot dafür? Nein, sie erhalten kein Verbot. Sie fahren in ihrer Machtposition fort, aber sie sind keine Siebentags-Adventisten. Sie sind nicht von uns, obwohl sie unter uns sind. So sollte man das sehen. Aber Martin, das Interessante ist, dass dieser Präsident das vielleicht sogar sagen mag, aber ein anderer sagt genau das Gegenteil. Das macht nicht die ganze Leitung abgefallen. Das bezieht sich nur auf diese Einzelperson. Und das gilt genauso für alle anderen Themen. Sie sagt mir, ich dürfe nicht gegen Gewerkschaften sprechen. Es war der Unionspräsident, der mir sagte, dass er mir nicht gestattet sei, über Gewerkschaften zu sprechen. Ich sagte ihm, dass der Geist der Weissagung sagt, dass die Gewerkschaften eine der Kräfte sein sollen, die in eine Zeit des Trübsals hereinbringen, wie sie nie zuvor gegeben hat, und dass wir nichts mit ihnen zu tun haben sollten, sondern dass sogar unser Seelenheil auf dem Spiel steht, wenn wir uns mit diesen Organisationen einlassen. Das soll es nicht gestattet sein, Menschen davor zu warnen? Und er sagte, nicht in Deutschland. Ich sagte zu ihm und den anderen, die dort waren, das ist sehr eigenartig. Aber nun ja, ich mache einen Deal mit euch. Ich werde es nicht in Deutschland sagen, aber nur unter der Bedingung, dass ihr sagt, dass das Blut über eure Häupter kommt, wenn Menschen das nicht hören und tatsächlich deshalb verloren gehen. Das ist dann auf eurem Haupt. Weißt du, was sie machten? Sie scharten sich in eine Ecke zusammen, sprachen kurz darüber, kamen dann zurück und sagten, das geht in Ordnung.
War das nicht auch bei Israel so, als sie Jesus kreuzigten? Sein Blut komme über uns.
Sein Blut auf unserem Haupt. Ich war völlig von den Socken. Ich hatte viele solcher nervenaufreibenden Erfahrungen. Und das Erstaunliche war, dass die Kontroverse, sogar als ich Redeverbot hatte, nicht verschwand. Sie wütete in der Kirche, denn dadurch entstand eine Debatte darüber. Und darum geht es. Man kann nichts gegen die Wahrheit machen, sondern nur für die Wahrheit. Es ist immer so. Nach einigen Jahren oder so zogen sie wahrscheinlich aufgrund des Drucks schließlich das Verbot zurück. Ich durfte also widersprechen, bis die nächste spannende Episode passierte.
Until the next exciting episode happened.
Es gab immer solche, die nur einen Grund suchten, warum ich nicht sprechen sollte.
Why I should not speak.
Secret society. Eines ihrer Lieblingshassobjekte sind Geheimgesellschaften. Es geht immer um die gleichen Themen. Die Erde, die 6000 Jahre alt ist, und die Aussagen im Geist der Weissagung bezüglich der Zeit. Es ist die Frage nach der Stellung des Papsttums, ob das Papsttum sich verändert hat. Es war sogar so, dass dieses Gremium der Kirche, das mit Lehrpunkten zu tun hat, mich auf die Bibelübersetzungen ansprach und ich ihnen dazu etwas schickte. Unser Schriftwechsel dazu ist unglaublich. Ich schickte ihnen die Informationen, die ich hatte. Sie schrieben mir zurück und sagten, das Rom, mit dem wir uns beschäftigen, ist nicht das gleiche Rom. Das ist doch problematisch.
Ja, weil der Geist der Weissagung klar sagt, dass Rom sich nicht verändert hat.
Nein, es verändert sich nicht. Und jeder, der den Abstand zwischen sich und Rom verringert, ist eine Kirche, die zurück und abwärts gleitet. Sie schrieben mir zurück, die römisch-katholische Kirche hat kein Interesse daran, die Christologie zu verändern. Ich schrieb ihnen zurück, wie bitte? Sie haben kein Interesse an einer Veränderung der Christologie? Aber sie stellten doch Mittler wie Maria und die Heiligen an die Stelle von Jesus Christus. Sie sagen, dass das versöhnte Opfer nicht für uns war. Es war einfach ein Akt des Gehorsams, aber schaffte keine Versöhnung für unsere Sünden. Sie sind gegen die Rechtfertigungslehre und haben kein Interesse daran, die Christologie zu verändern. Schließlich kam es so weit, dass ich sagte, wir haben bezüglich dieser Sichtweise absolut nichts gemeinsam. Also, danke für eure Meinung, aber nein, danke, ich bleibe bei meiner Meinung. So lief das. Aber im gleichen Gremium gibt es Menschen, die absolut treu zur Bibel und dem Geist der Weissagung stehen. Es kommt darauf an, an wen man gerät.
Ja, es ist die Kirche. Die Geschichte zeigt uns doch, dass es in der Kirche beide Seiten gibt.
Während sich das hinzog, wurde beschlossen, das Buch Den großen Kampf zu drucken und zu verteilen. Weil ich ja die Einstellung vieler dieser Leute kannte, lag es für mich auf der Hand, dass das ein Krieg werden würde. Und einer der Leiter in Deutschland, der selbst Teil der ökumenischen Treffen oder ökumenischen Gremien war, schrieb einen Artikel, in dem er die Tatsache beklagte, dass wir in unserer Zeit noch überholte Bücher wie Der große Kampf, es war, verteilen würden.
Gathering or Ecumenical Council that they were in, wrote an article and lamented the fact that we should be in this day and age be handing out outdated books like The Great Controversy.
In einem dieser Treffen war nämlich Folgendes passiert. Der römisch-katholische Delegierte kam auf ihn zu und sagte, na, du bist doch ein Siebentags-Adventist, aber ihr verteilt den großen Kampf. Und dann sitzt du hier in diesem Gremium. Glaubst du immer noch, dass meine Kirche die römisch-katholische Kirche, die Hure Babylon ist? Er beklagte die Tatsache, dass wir immer noch so überholte und nicht zeitgemäße negative Beschreibungen verteilen wollten.
Weil ihn das in ein schlechtes Licht setzte.
Richtig. Er schrieb, dass er so entgeistert war, dass er gar nicht wusste, was er sagen sollte. Er fühlte sich schrecklich schlecht dabei, dass wir als Denomination noch so etwas glauben würden. Und ich dachte mir, was für eine Gelegenheit. Denn vor vielen Jahren war ich auch gefragt worden, unsere Kirche hier in Südafrika bei einem einberufenen Treffen zu vertreten. Nicht, dass wir Mitglieder oder dergleichen gewesen wären, aber es war ein ökumenisches Treffen, das wegen der Situation in Südafrika anberaumt wurde, was die Kirche denn tun könnte. Und ich sollte sie eben dort vertreten. Sie wollten sich über bestimmte Aktionen abstimmen, die unternommen werden sollten. Und jede Hand ging nach oben, um über ein bestimmtes Thema abzustimmen. Außer meiner. Und man war ziemlich entrüstet. Alle Augen waren sofort auf mich gerichtet. Also da fühlte man sich wirklich sehr eigenartig, wenn man da sitzt und plötzlich alle Augen auf dich starren. Sie starrten mich an, und du? Warum stimmst du nicht zu? Ich sagte ihnen, ich stimme nicht mit ab, weil ich nicht das Recht habe, abzustimmen. Ich bin hier, um die Kirche zu repräsentieren, aber ich kann keine Entscheidungen für die Kirche treffen. Mit dieser Vollmacht bin ich nicht ausgestattet. Diese Entscheidung muss die Kirche treffen. Ich muss ihnen das vorlegen und sagen, das wollen sie machen, sie wollen, dass wir darüber abstimmen. Dann können wir das machen. Und sie sprachen über Themen wie, so muss die Kirche dem Staat vorschreiben, wie es zu laufen hat. Dann sagte ich ihnen, übrigens, wenn ich etwas sagen darf, ihr sprecht darüber, wie man dem Staat sagt, was er machen soll. Ihr seid ja alle Protestanten und verschiedene Religionen und ich weiß, dass ihr alle, wie ihr hier seid, für die Sonntagsruhe seid. Und ich bin ein Siebentagsadventist. Wenn ich also jetzt mit euch stimme und es so weit kommt, dass ihr eine Sonntagsgesetzgebung einführen wollt, dann würden wir auf verschiedenen Seiten sitzen. Wie werden wir damit umgehen? Das führte dann zu einer Diskussion unter all diesen Leuten. Das war eine Gelegenheit. Man kann nichts gegen die Wahrheit tun, sondern nur für die Wahrheit. Das war sehr ungemütlich. Und ich schwitzte enorm. Aber es war eine Gelegenheit. Und weißt du, was sie sagten? Wenn du ein Mitglied unserer Organisation wirst, dann könnten wir dich beschützen.
Und wenn nicht, dann tut es uns leid.
Ich dachte mir, okay, danke. Genau das hatte ich erwartet. Ich dachte an diesen Mann, der diesen Artikel geschrieben hatte und überlegte mir, was das doch für eine Gelegenheit war. Er hätte diesem Mann sagen können, mein lieber Freund, ich habe nichts gegen dich persönlich. Und ich habe auch nichts gegen Katholiken. Viele, viele sind treue Menschen, die das Richtige tun wollen. Aber hier ist meine Frage. Lehrt ihr immer noch, dass es außer Jesus Christus noch andere Mittler gibt? Kann man sich Maria oder irgendeinem der Heiligen als Mittler für uns nahen? Wenn deine Antwort darauf ja ist, können wir zum nächsten Punkt weitergehen. Lehrt ihr immer noch, dass die Messe ein buchstäbliches Opfer ist? Das gleiche identische Opfer, wie es am Kreuz stattfand? Lehrt ihr das angesichts der Aussage der Bibel immer noch, dass er mit einem einzigen Opfer für immer vollendet hat? Lehrt ihr, dass Jesus Christus nicht für uns starb, sondern als Beispiel für den Gehorsam starb? Und dass man es immer noch durch seine guten Werke erreichen muss? Glaubt ihr das immer noch? Und dann arbeitet man sich durch die Lehren. Und dann sagt man, als Konsequenz davon seid ihr nicht in Übereinstimmung mit der Bibel. Die Bibel nennt das aber geistlichen Ehebruch. Was eure Lehren betrifft, sind wir, so fürchte ich, nicht einer Meinung. Aber auf menschlicher Ebene ist das etwas ganz anderes. Das wäre ein Zeugnis gewesen. Er hatte seine Gelegenheit. Aber nein, er beklagt, dass wir den großen Kampf verteilen. Und so wurde der große Kampf schließlich auf Briefmarkenformat zusammengeschrumpft. Das wurde dann verteilt, ohne jeden Hinweis darauf, dass das Papsttum das Tier ist oder auf irgendeines dieser Themen. Mit dem Anspruch, doch auf Babylon herauszukommen, während man es gleichzeitig nicht schaffte zu sagen, wer oder was Babylon ist. Ein völlig nutzloses Dokument. Das ist dann das Resultat einer solchen Denkweise. Martin, wenn man eine Wahrheit hat, dann muss man dafür einstehen.
Unbedingt.
Und wenn man dafür eintritt, dann öffnet Gott Türen.
Ja.
Für das, was er zum Thema eines Streitgesprächs machen möchte, sogar wenn es durch Umstände geschehen sollte, die für beide Seiten unangenehm sind, sodass es einen Konflikt gibt und äußerst schmerzvoll wird.
In terms of conflict and painful to the extreme. If the debate opens.
Aber wenn eine Diskussion darüber entsteht und Menschen Entscheidungen treffen, dann hat Gott sein Ziel erreicht. Ob die eine Seite recht hat oder die andere, wird dann in der Kirche zur Diskussion gestellt. Und genau darum geht es bei der Sichtung.
And this is what the shaking.
Dieses Zitat kommt aus dem großen Kampf, Seite 606. In jedem Zeitalter hat Gott seine Diener gesandt, um die Sünde zu bestrafen, nicht allein in der Welt, sondern auch in der Kirche. Das Volk aber wünscht, sanfte Reden zu hören, und die lautere, ungeschminkte Wahrheit ist nicht beliebt. Viele Reformatoren beschlossen bei Beginn ihres Wirkens, mit großer Vorsicht gegen die Sünde der Kirche und des Landes vorzugehen. Sie hofften, durch das Beispiel eines reinen christlichen Lebens das Volk zu den Lehren der Heiligen Schrift zurückzuführen. Aber der Geist Gottes kam über sie, wie er über Elia kam und ihn antrieb, die Sünden eines gottlosen Königs und eines abtrünnigen Volkes zu tadeln. Sie konnten sich nicht zurückhalten, die deutlichen Aussagen der Bibel, selbst die Lehren, die sie vorzubringen, zögerten, zu predigen. Sie mussten die Wahrheit und die Gefahr, die den Seelen drohten, eifrig verkündigen. Die Folgen nicht fürchten, sprachen sie die Worte, die der Herr ihnen eingab, und das Volk war gezwungen, die Warnung anzuhören. Martin, so ist Gott in allen Zeitaltern damit umgegangen. Und wenn jemand aufsteht und etwas predigt, dann schließt Gott den Weg zu einer Diskussion auf. Wenn nun dieses Etwas grundverkehrt ist, wird es offenbar werden, dass es grundverkehrt ist. Wenn es aber nicht grundverkehrt ist, sondern auch Wahrheit enthält, dann wird diese Wahrheit nicht einfach zu Boden fallen. Dann wird dieser Samen nicht leer zurückkommen. Auf diese Weise müssen Menschen in dieser Kirche entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ich kann nicht auf etwas hören, weil der und der das gesagt hat. Und dabei ist es unerheblich, ob diese Person jetzt in der Kirche ein Leiter oder ein Laie ist. Ich muss anhand der Bibel und des Geistes der Weissagung beurteilen. Das Gleiche gilt für das, was ich oder irgendein anderer Evangelist zu sagen habe. Wir sind nicht der Talmud dieser Kirche. Wir sind auch kein Glaubensbekenntnis für diese Kirche. Wir sind einfach Menschen, die über das sprechen, was sie in der Schrift und im Geist der Weissagung entdeckt haben.
Speaking what we have discovered in the Bible and the spirit of prophecy.
Wenn es hieb- und stichfest ist und mit der Bibel und dem Geist der Weissagung übereinstimmt, dann nimm es an. Und wenn es das nicht ist, dann verwirf es.
Richtig. So soll man es machen.
Das stimmt. Es ist doch nicht meine Aufgabe, hinzugehen und diesen Leuten in der Leitung Verbote zu erteilen. und ihnen zu erklären, dass ihnen ein Redeverbot erteilt wurde. Meine persönliche Meinung dazu ist, wenn sie diese Dinge sagen, dann stimmen sie nicht mit dem Geist des Adventismus überein. Aber das macht meine Kirche nicht zu Babylon.
Nein, boykottiere die Kirche nicht wegen irgendwelcher Leiter oder wegen irgendeines Abfalls.
Richtig.
Wir wollen die Kirche zurück, so wie sie sein sollte.
Ich möchte meine Kirche zurück. C.D. Brooks predigte darüber. Ich schließe mich an. Ich will meine Kirche zurück. Ich will dieses moderne Zeug nicht. Ich will diese spirituelle Formation nicht, weil es deinen Verstand zerstört. Es zieht deinen Geist von der Wahrheit weg und verfrachtet dich auf einem Weg der Liturgie und Aktivität. Es lässt dich herumhüpfen. Körperliche Übungen nutzen da eher wenig. Ich möchte meine Kirche zurück. Ich möchte, dass meine Kirche an die Bibel und den Geist der Weissagung glaubt. Ich war einmal an einem Ort, das werde ich zu einer anderen Gelegenheit genauer erzählen. Ich wollte nicht dorthin gehen, bin aber trotzdem dort gelandet.
Das musst du unbedingt noch erzählen.
Ich werde es das nächste Mal erzählen. Da war eine Dame, die jeden Abend ein Motto-Lied sang. Der Text ging ungefähr so: Wenn Gott das gesagt hat, dann glaube ich das.
Aha.
Und so ist das.
Aha, ja, so soll es sein.
Für mich ist damit alles klar. Dann ist das so. Das blieb mir im Gedächtnis und wurde ein Grundsatz. Mein Lieblingsvers in der Bibel lautet: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen.
Amen.
Schließen wir mit einem Gebet ab. Himmlischer Vater, manchmal ist dieser Weg so steinig und so schmerzvoll, aber Herr, es ist der Weg, der zur Ewigkeit führt. Hilf uns, die Wahrheit nicht abzulehnen, nur weil es schmerzhaft ist. Hilf uns, die Wahrheit nicht abzulehnen, weil der Weg so steinig ist. Hilf uns, die Wahrheit von Herzen anzunehmen, die du durch den steinigen Weg in den Vordergrund gerückt hast. Segne uns, wenn wir unser Gespräch fortführen, und bitte segne unsere Kirche und bitte lass ganz viele noch andere zum Weg des Lebens führen. Das bete ich im Namen Jesu. Amen.
Amen.
In Jesus' name I pray. Amen.
Amen.